Ein kurzer Hinweis vorab. Ganz zum Schluss unserer aktuellen Podcast-Folge ist leider das Mikrofon unseres Experten Falk Blesken, also mein Mikrofon, ausgefallen. Deswegen höre ich mich etwas anders an als zu Beginn der Folge. Nicht, dass ihr euch wundert. Jetzt aber erstmal los geht's mit der aktuellen Folge unseres Podcasts zur Bundesliga des Sauerlandes. Rein in die Folge und viel Spaß damit.
Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse.
Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga des Sauerlandes, zur Fußballbezirksliga 4 und unserem allseits beliebten Podcast. Mein Name ist Philipp Bülter, ich bin Sportredakteur bei der Westfalenpost und Westfälischen Rundschau und begrüße an meiner Seite wie immer meinen Kollegen Falk Blesken. Tag.
Guten Tag, Philipp. Ich hatte erst Angst, dass du sagst, neben mir steht Erwin.
Oh, ja. Er hat sich in Erwin verwandelt, das ging aber schnell.
Das Maskottchen vom FC Schalke 04.
Genau. Ja, vom, jetzt versuche ich den Übergang zu schaffen, von Biene Emma zu, was ist denn Erwin eigentlich? Boah, Wissenslücke.
Erwin ist Erwin irgendwie, ne?
Aber es ist nicht so, es ist kein Tier oder so, ne?
Ich glaube,
es
ist ein Bergmann.
Ist ein Bergmann, jo, stimmt.
Ja.
Steigerlied.
Steigerlied.
Macht Sinn.
Ja. Ja. Wobei ich immer noch, also das ein, man muss lachen eigentlich, aber eigentlich ist es traurig, ne? Ja. Das Bild, was einem so richtig präsent ist von Erwin, ist ja eigentlich, dass wir beim Abstieg von Schalke da diese Treppen in der Arena hochschluffgert. Und die Fahne über der Schulter hängen.
Das
hat.
Stimmt. Boah, das war heftig.
Ja.
Ja. Aber ja,
wir lösen es gleich auf, warum war jetzt.
Genau, aber jetzt hast du mich da wie hieß denn nochmal?
Voll rausgebracht.
Wie hieß denn nochmal der Spieler, der saß dann völlig weinend auf der Bank? Der ist dann, spielt er jetzt nicht in Kiel?
Ich weiß,
Schalker, ne? Urgestein, egal. So ein Junger. Habe ich gerade den Namen vergessen. Aber du bist eigentlich schuld, weil du hast mich jetzt da reingebracht, ja, in die Schoße. Aber wir sind ja
so
Profis.
So genau verfolge ich das auch nicht mehr.
Nee, genau, ist ja auch nur noch zweite Liga. Genau. Wir werden natürlich das gleich auflösen und nicht allzu lange jetzt hier rumlabern. Unser Plan hört sich an wie folgt. Wir blicken natürlich auf den vergangenen Spieltag. Es war der 16., es war der erste Rückrundenspieltag und der gleichsam letzte Spieltag in diesem Fußballjahr 2024. Dann das Highlight, Falk hat es schon angesprochen, das Spiel auf Schalke. SG Bödefeld-Hennerath gegen SG Serkenrode-Fretter. Da haben wir viel zu erzählen und haben natürlich auch Stimmen gesammelt. Und wir wollen eine kleine Zwischenbilanz ziehen, natürlich über die bisherige Saison sprechen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der positiv oder negativ überrascht hat. Bittere Nachricht aufs Tippspiel, so viel muss gesagt sein, müssen wir heute verzichten.
Das ist aber wirklich ärgerlich.
Das ist ärgerlich, weil das ist irgendwie erst, wann geht's weiter? Mitte Februar.
Ja.
Das brauchen wir heute nicht tippen, das weiß übermorgen ja auch schon keiner mehr.
Nee, und da kann sich ja auch so viel verändern noch bis Mitte Februar.
Ich lasse ja immer alle Infos einfließen,
ja,
in meine Tipps.
Ja, ja, eben.
Alle Personalien, Verletzungen,
Trainer
hört auf.
Darauf wollte ich hinaus.
Ja. Ja.
Dass
absolut
wir
richtig.
So detailgetreu uns vorbereiten, detailverliebt quasi schon.
Also. Ich rechne mir immer so Wettquotienten aus, ein, zweimal abends die Woche.
Ja.
Ja. Ist. Wenn, dann muss man das auch ernst betreiben. Deswegen gebe ich dir das als Tipp mit an der Stelle, weil dann gewinnt man auch mal so ein Tippspiel.
Oh, ja. Warte, lass uns zurückerinnern an die Sauerländer Fußballnacht, die wir ja gerne ausrichten. Auch nächstes Jahr werden wir sie ausrichten, so viel sei schon mal gesagt.
Ja.
Und ich meine, Michael Ternes, der Staffelleiter, hätte da bei der vergangenen Auflage quasi die Auflösung unseres Duells im Tippspiel präsentiert und ich weiß, wer gewonnen hat.
Ja. Das war, glaube ich, der knappeste Sieg in der Sportgeschichte.
Ist egal.
Ist auch 1-0 ist gewonnen.
So
das
ist es.
Und 1-0 ist bei unserem Tippspiel gar nicht so unrealistisch, aber das ist eine andere Sache. Gut, werden wir doch mal ernst, Ter, und blicken mal auf den 16. Spieltag. Was gab es an Highlights? Negativ aus meiner Sicht natürlich so ein bisschen, weil ich ja ein bisschen für die halten muss. Ich habe die Hüstener schließlich als Titelanwärter oder Titelkandidat Nummer 1 geschätzt. Sie haben aber 1-2 verloren in Eslohe, was daran besonders war, dass die Esloher eigentlich enorm ersatzgeschwächt waren. Ich glaube, 8, 9 Leute sind da ausgefallen. Eigentlich, glaube ich, waren die selber ein bisschen überrascht, dass sie Hüsten besiegen können. Dritte Niederlage für 0-9. Und auch interessant, der BC Esloher verzichtet auf seinen Start beim ALS Champion Masters, der inoffiziellen Hallenfußball-Kreismeisterschaft im HSK, 27. bis 29. Dezember in der Dünnefeldhalle. Und da können wir vielleicht kurz hier schon mal anteasern, das werden wir wieder als Livestream übertragen, den Endrundentag am 29. Dezember. Da freuen wir uns schon drauf.
Ja, da freuen wir uns riesig drauf. Vor allen Dingen wir beide freuen uns darauf. Denn so viel sei ja auch schon mal verraten. Wir werden nicht nur den Endrundentag streamen, sondern es wird auch zwei gut informierte, motivierte Kommentatoren geben, die sich ansonsten schon mal in so einem Podcast auch verdingen.
Wer soll das sein?
Weiß ich auch nicht. Wir beide. Wir haben natürlich große Fußstapfen, die Dirk Große Schlamann vom letzten Jahr hinterlässt.
Ja, das war cool auf jeden Fall.
Ja, aber ich bin sicher, wir werden sie ausfüllen.
Ja, no, das ist doch mal, ist doch mal eine Ansage. Nein, ich freue mich da auch sehr drauf und auch wenn es quasi eine Premiere sein wird, wir werden uns da, glaube ich, gut vorbereiten und dann hoffentlich da auch viel Spaß haben und natürlich auch ein paar Überraschungen da hoffentlich präsentieren können zwischendurch.
Ja, ich wollte gerade sagen, man darf uns auch besuchen, uns Bier ausgeben und nee, mit uns sprechen eigentlich, das meinte ich.
Vielleicht doch lieber eine Cola. Ja, warten wir es mal ab, aber wir sind etwas abgewichen. Genau, wir wollen zurück. Ja noch mal kurz auf den 16. Spieltag. Etwas kurios natürlich auch die Partie in Brilon im Rembe-Sportpark. SV Brilon gegen den TuS Ulventrop wurde nach etwa 10 Minuten abgebrochen. Eigentlich kurios, weil schon das Spiel der zweiten Mannschaft 2 Stunden vorher gar nicht erst angepfiffen worden war. Im Bezirksligaspiel haben sie es dann probiert. Dann hat sich ein Ulventropper Spieler wehgetan, verletzt. Dann erfolgte doch der Abbruch und war angesichts der Temperaturen, ich bin auch am Sonntag da in der Ecke auch zu einem Spiel gefahren nach Erlinghausen, konnte man das, glaube ich, nachvollziehen.
Ja, weil der Platz vereist war.
Deswegen weil der Platz vereist war, das muss man ergänzen, noch dazu sagen.
Nur weil es draußen kalt ist.
Nein, das stimmt. Also wenn er die Gesundheit gefährdet ist, der Spieler, dann bringt das ja auch nichts.
Genau, an einigen Stellen war der Platz vereist und deswegen ist das Spiel abgebrochen wurde und ähnlich erging es dem SV Schmallenberg-Fredeburg ja in der Landesliga 2 auch. Die sind nach Salchendorf gereist, haben eine Viertelstunde gespielt und dann ist das Spiel dort auch abgebrochen worden.
Ja, das ist auch ganz bitter. Dann können wir noch ergänzen, Frauen-Westfalen-Ligist SV Thülen ist sogar 160 Kilometer angereist nach Haltern am See, Flaesheim.
Oh.
Um dann festzustellen oder gehört zu bekommen, das Spiel wird leider auch abgesagt. Und dann haben sie kurzerhand überlegt, nach dem ersten Ärger, was machen wir? Und haben sich das Spitzenspiel Borussia Dortmund gegen FC Iserlohn aus ihrer Liga angeschaut. Im Stadion Rote Erde und zumindest dann noch ein bisschen Fußball sehen können.
Gute Sache.
Genau, zurück noch in die Bundesliga des Sauerlandes. Ein Spiel müssen wir noch kurz nennen, denn der SV Oberschledorn hat das absolute Abstiegsduell, Klassenerhaltskampf gegen Tura Freinol mit 1-0 gewonnen. Ein super wichtiger Sieg, auch vor allem für die Oberschledorner, die auch ähnlich wie Esloher wirklich sehr, sehr personell angeschlagen sind und sich sicherlich freuen, dass jetzt auch die Winterpause da ist. Aber
Hannes,
mit diesem
Hannes Sieg natürlich, Goldkuhle hat ein Krümmeltor erzielt.
Ein Krümmeltor, ja. Die habe ich auch immer im Köcher, solche Treffer, aber weil ich sie besser kann. Aber gut, Tor ist Tor, ne?
Ja, eben. Es war ein relativ ausgeglichenes Spiel. Wobei Matthias Kauke von Tura Freinol erzählt hat, also zig Chancen mehr von Freinol, das hat Lukas Gerbracht aus Oberschledorn nicht ganz so gesehen. Insgesamt offenbar ausgeglichen, aber halt Hannes Goldkohle, Krümmeltor, 1-0 gewonnen, egal wie.
Ja.
Für Oberschledorn halt wichtig, für Freinol, kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, läuft es halt nicht ganz so gut.
Genau, die haben wir auch noch als Bestandteil unserer Analyse. Vorher wollen wir aber gucken auf das absolute Highlight. Und Falk kann da natürlich gut was zu sagen. Das Bezirksliga-4-Spiel auf Schalke, ich habe noch so ein paar Zahlen oder Eindrücke. 2204 Zuschauer waren in der Felddienstarena. Wir haben natürlich vorher auch darüber berichtet, hunderte Menschen, sowohl aus Fretter als auch aus Bölefeld, angereist, zum einen mit Privat-Pkw, aber natürlich auch mit ganz vielen Bussen. Das war ein richtiger,
darf man wohl so sagen.
Man darf dann sogar Tausende sagen.
Ich glaube nämlich stimmt. nicht, dass aus dem Ruhrgebiet da einer hingekommen ist.
Ja, das ist richtig. Dann nennen wir es doch Tausende. Umso besser. Und was man so gehört hat, war es auch wirklich laut. Das hast du ja auch erzählt. Ja. Man kann vielleicht vorab nochmal sagen, alles, wenn ihr das alles auch nochmal nachlesen wollt. Wir haben umfangreich berichtet. Wir haben einen XXL Live-Blog gemacht an einem Samstag. Wir haben Videos, verschiedene Texte, Fotostrecken. Haben wir alles auf dem Portal wp.de/sauerlandsport. Da findet man alles. Und, ich weiß nicht, wollen wir erst hören, was Moritz Bücker einmal erzählt aus Spielersicht?
Gerne.
Dann hören wir uns das doch einmal an. Moritz Bücker hat ja auch schon ein bisschen was erlebt, der Offensivspieler der SG Bödefeld-Henne-Rathal. Und wir haben ihn mal gebeten, so seine Eindrücke als Spielersicht, wie das denn so war, auf Schalke mal wiederzugeben.
Es fällt einem natürlich noch schwer, da so die richtigen Worte zu finden. Es ist jetzt 2 Tage her. Man bekommt irgendwie gefühlt jeden Tag neue Fotos und Presseberichte und hatte eigentlich noch gar keine Zeit, so richtig mal alles sacken zu lassen. Aber es war schon einfach beeindruckend. Von der Ankunft am Stadion mit den Fans, im Spielertunnel, das erste Begehen des Platzes, das Warmmachen habe ich persönlich gefühlt gar nicht wahrgenommen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich warm gemacht habe oder ob ich einfach nur irgendwo da rumstand, weil ich mich da irgendwie gar nicht mehr dran erinnern kann. Und dann natürlich die 90 Minuten, ich glaube die intensivsten 90 Minuten, die ich in meiner Karriere gespielt habe. Natürlich auch aufgrund der äußeren Einflüsse. Es war super laut. Ist man gar nicht gewohnt. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie Profimannschaften, wenn die Arena ausverkauft ist, 60.000, ich weiß nicht, wie es da möglich sein soll, sich zu unterhalten oder Kommandos zu geben, weil es so schon nahezu unmöglich war. Und dass wir das Spiel dann so auch noch gewinnen, das rundet den Tag einfach perfekt ab. Da klar bleibt das Erlebnis mit Sicherheit auch, wenn man verloren hat, aber es ist einfach, wir spielen Fußball, um zu gewinnen, und dann ist so ein Tag einfach nochmal 10-mal schöner, als wenn man da verliert.
Ich kann Moritz Bücker die Sorge nehmen, er hat sich warm gemacht.
Sehr gut, dass du das beobachtet hast. Ja, fand ich auch ganz cool, dass er das irgendwie gar nicht so mehr so weiß oder verdrängt hat. Da hat, glaube ich, dieser allumfassende Eindruck hat das so ein bisschen zunichte gemacht, ne?
Ja. Also ich habe jetzt nicht speziell auf ihn geguckt, aber
du hast ja das Warmmachen beobachtet.
Ich habe das Warmmachen beobachtet und es haben sich alle Spieler der SG Bödefeld-Henne-Rathal warm gemacht. Es saßen natürlich Marcel Koch, der sportliche Leiter, der saß relativ intensiv auf der Trainerbank oder auf dem Trainersitz da. Das ist ja keine Bank in der Arena, das sind ja so Schalensitze.
Ja.
Und hat sich das angeguckt, Max Schafranski, der Trainer, der lief da auch rum. Der musste auch Interviews geben vorher, fast wie bei den Profis. Und also haben sich alle warm gemacht.
Das ist schon mal eine gute Nachricht. Ja.
Nee, aber kann das nachempfinden, was Moritz erzählt hat, dass es total beeindruckend war. Das ging mir ja auch so. Und
vor allem, man muss ja dazu sagen, du kennst es ja nun mal da auf Schalke auch schon eine Weile. Früher auch als Schalke-Reporter unterwegs. Also, wie war das jetzt so? War das jetzt einfach was ganz anderes?
Ja, war halt anders, ne? Also, von den Wegen und den Abläufen hat sich nichts verändert.
Das ist schon mal gut, dann kannte man sich
genau,
aus.
Genau, ja. Dirk Große Schlamann saß da auch noch im Presseraum hinterher. Der ist immer noch da. Aber ansonsten bin ich natürlich ich war auch schon auf dem Rasen früher, nämlich bei der Begrüßung von Raoul. Die fand damals auf dem Rasen statt, das weiß ich wohl noch. Und jene von Klaas-Jan Hünteler unten vor den Kabinen. Also
da kann ich mich so ein Foto aus der Bildzeitung erinnern, wo er so irgendwie diese Clocks, diese speziellen niederländischen Hündeler. Schuhe dann präsentieren musste in der Kabine. Ja.
Ja, genau.
Aber das nur so am Rande.
Das nur am Rande. Also deswegen, aber jetzt, so wie jetzt, war ich halt auch noch nie da in der Arena. Du konntest durch den Spielertunnel gehen. Das ist ja schon eindrucksvoll, wie der so als Bergwerkstollen nachgemacht wurde. Dann in der Kabine, auch ein Dank an die SG Bödefeld-Henne-Rathal oder an die SG Serkenrode-Fretter. Die haben halt auch gestattet, dass man als Pressemensch da beispielsweise die Kabinenansprache gefilmt hat oder Bilder in der Kabine gemacht hat. Also das war schon cool. Die ganze Sache war sehr cool, ja.
Und ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich, dass sie das dann, weil die sind ja auch alle angespannt, ne? Das darf man nicht vergessen, ja, bei all diesem Erlebnis, aber da hat ja der Dritte gegen den Vierten gespielt, beziehungsweise der Vierte gegen den Dritten.
Da
geht es ja auch um was,
da, ne? Da geht es um 3 Punkte, also das haben die Bödefelder jetzt von den Seckenrodern, weiß ich nicht, aber die haben es natürlich voraussichtlich auch gesagt, ich habe es nicht nachgelesen und habe mich mit denen nicht unterhalten, aber mit den Bödefeldern habe ich sehr intensiv gesprochen. Und sowohl bei der Abfahrt der Fanbusse an der Hunau, da standen, das war auch ein imposantes Bild, da standen 10 oder 11 Busse da an der Straße aufgereiht und dann wurden die beladen. Und da hieß es aber auch schon, nee, also wir fahren da hin, klar, Spaß haben als Fans, aber für uns geht es auch um 3 Punkte, weil wir wollen ja in der Tabelle Seckenrode überholen. Und das hat ja auch geklappt dann mit dem Sieg. Jetzt ist die SG Bödefeld-Henneratal sogar 2. in der Winterpause, weil Hüsten verloren hat. Aber Minimalziel war halt Platz 3 durch den Sieg auf Schalke gegen Senkenrode.
Ja. Ja, und diese, ich glaube, genau dieser Punkt, ne, diese Balance zu finden, irgendwie so dieses Zwischending zwischen, Schalke, wie geil, einfach nur aufsaugen, aber sich irgendwie auch noch konzentrieren. Das hat ja Max auch vorher gesagt, in diesen berühmten Tunnel zu kommen. Das scheint aber dann ja gelungen zu sein. Ne? Also
das scheint gelungen zu sein. Also Max Schafranski hat auch vorher gesagt, also dass sie möglichst fast alles so machen wollen, also in den Abläufen vor dem Spiel, wie bei normalen Bezirksligaspielen. Ob das jetzt so gelingt, weiß ich nicht, weil dann tauchte auf einmal Olaf Thon da direkt vorm Spiel.
Ich wollte gerade sagen, beim Gegner war Mike Bujo-Büskens noch in der Kabine. Das ist dann nicht ganz alltäglich, ne? Wenn da so Legenden von Schalke sind. Taucht
Olaf halt auf und der ist ja auch, ich sag mal, redet ja auch gerne. Also ein sehr netter Kerl und fachlich brauchen wir überhaupt nicht drüber sprechen. Fußball-Weltmeister 1990, Bayern-Spieler und so weiter. Aber dann hat er, also als sie vom Aufwärmen wieder reinkamen, da hat er dann noch so 2, 3 Sprüchchen irgendwie gemacht. Die hätte er sich halt auch irgendwie klemmen können. Hat er aber auch schnell gemerkt, dass also seine Bühne jetzt nicht diese da ist, sondern hat die Bühne dann Dominik Wagner, dem Co-Trainer, überlassen, der die Motivationsansprache gehalten hat.
Ja, die hast du gefilmt. Die war schon cool, ne? Irgendwie. Ja. Also. Ja, hat ein ganz gutes Feuer da rausgebracht.
Genau, hat er das Feuer entfacht. Und was ich erstaunlich fand, also klar, 2204 sagt man ja auf Schalke, Zuschauer, zufällig 04, ne?
Sehr gut.
Also nicht 05 oder sogar hätten ja auch 09.
Den hast du doch den einen da hingesetzt, damit du das jetzt so sagen kannst.
Die haben echt eine gute Stimmung gemacht. Das war richtig schön. Also Senkenrode anfangs lauter. Die Fans, hatte ich den Eindruck, aber dann hinterher halt andersrum, auch wegen des Spielstandes. Aber was ich insgesamt und was die anderen beeindruckend fanden, war die Qualität des Rasens in der Arena.
Oder auch Nicht-Qualität.
Das war schon überraschend, wie schlecht der war.
Man muss dazu sagen, am Abend vorher haben die Schalker Profis noch zu Hause verloren, 0-3 gegen 1. FC Kaiserslautern. Sicherlich auch einen Teil dazu beigetragen, aber das wird ja vermutlich nicht alles von diesem Spiel gekommen sein.
Nee,
der wird einfach gelitten haben in den letzten Wochen.
Ja, der wird in den letzten Wochen gelitten haben. Der liegt auch schon relativ lange da drin, so war das zu hören. Aber ich glaube, das Spiel hat darunter nicht gelitten. Wenn ich das mal so rekapituliere, das war nämlich eigentlich ein ziemlich gutes Spiel, fand ich.
Ja.
Was beide Mannschaften da geliefert haben. Anfangsphase Senkenrode besser, also Bödefeld hatte Mühe und Not da ins Spiel zu kommen, hat ein großes Glück, Pfostentreffer gehabt und dann aber besser ins Spiel gekommen, Bödefeld, und dann aber auch souverän gewonnen, 4-1, das war schon gut, also alles in allem war das wirklich eine tolle Erfahrung für die Spieler und für uns aber auch und für die Fans auch, und die haben auch alle tüchtig gefeiert hinterher noch. Und Leon Hermes hat dann, Spieler von Bödefeld, der hat dann hinterher auch auf meine Nachfrage gesagt, also verstehen, nix, gar nichts.
So Anweisung, Kommunikation
Anweisung auf dem Platz. Vom Trainer oder sowas, sagt er auch, könnte er sich nicht vorstellen, wie das wäre, wenn's voll wäre.
Ja, aber das muss man überlegen, da sind ja fast 30 Mal so viele Menschen, ne?
Ja,
und in so einem Zweitligaspiel, die meisten werden ja auch ausverkauft sein.
Ja, und die sind halt auch deutlich, genau, das ist ja deutlich höherer Lautstärkenpegel.
Dann hast du den Dauersupporter der Ultras und so, klar, genau. Da wird es deutlich lauter sein. Ne?
Wobei die Bödefelder und die Senkenroder, glaube ich, hatten auch eine Trommel mit.
Ja, also
du hörtest die ganze Zeit auch immer dieses Bum, 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 Bum im Hintergrund.
Ja,
mega. Aber alles in allem, also super Sache. Man kann sich nur bei der SG Serkenrode Fretter bedanken und vor allen Dingen bei Pavel, der sich beworben hat. Der ist ja auch gut gefeiert worden.
Ja.
Und dann hinterher ist es halt eine tolle Gemeinschaftsaktion geworden vom Fußball Sauerland. Der Kollege Tim Cordes, der war ja auch mit. Der hat das auch kommentiert auf wp.de, Sauerlandsport beispielsweise, kann man das finden. Und ja, das ist eine tolle Aktion. Fußball Sauerland hat zusammengehalten und hat die meisten Stimmen für Serkenrode Fretter da rangeholt. Und das war echt, dann war es eine schöne Sache.
Und man muss ja sagen, das war ja letztlich für die SG Bödefeld-Henne-Rathal auch ein bisschen zufällig. Das hat einfach der Spielplan so erbracht.
Ja.
Die haben sich dann auch fleißig bedankt. Und finde ich, da habe ich auch mit einem anderen Kollegen drüber gesprochen, dass ausgerechnet diese beiden Spielgemeinschaften, die sowieso ja auch schon ganz gute Unterstützung haben in ihren Dörfern und ihren Stammvereinen, dass sie dann gegeneinander spielen, das hat einfach alles gepasst.
Ja.
Das hätte ja auch anders kommen können und du hättest vielleicht einen Verein gehabt, der eher weniger Zuschauer grundsätzlich hat und dann auch weniger mitbringt. Aber ich glaube, also deswegen hat diese Aktion, glaube ich, alle Rahmenbedingungen haben einfach perfekt gepasst und der Tag dann auch und dann hat die heimische Mannschaft auch noch gewonnen. Also
aus unserer Sicht.
Aus unserer Sicht jetzt, genau.
ja.
Besser hätte es eigentlich gar nicht laufen können. Ne?
Nee, besser hätte es nicht laufen können. Das ist wohl wahr, ja. Nee, das ist, haben wir auch alle dafür
also getrommelt. Doch, wenn das Spiel in Dortmund gewesen wäre, dann schon. Aber das...
Das stimmt.
Kleiner Spaß.
So weit habe ich noch gar nicht gedacht.
Richtig. Nein, aber Spaß beiseite.
Das wollte ich eben auch noch sagen. Man muss ja auch... dann ein Dankeschön an die Veltins-Brauerei mal aussprechen, ne? Dass die sowas überhaupt organisieren und an Schalke 04, dass die da ihre Arena dafür zur Verfügung stellen.
Und einen Teil ihrer Legenden, Altherrenspieler und so weiter. Absolut. Einfach eine mega Aktion und ich glaube, man darf das gar nicht hoch genug einschätzen, was das für Amateurfußballer bedeutet, so einen Tag da zu erleben. Also da wirst du ja wirklich auch noch, die 20-Jährigen werden da noch in 50 Jahren von erzählen, weil vermutlich werden die nie wieder in der Veltins-Arena auflaufen unter normalen Umständen.
Auf keinen Fall und das ist schon sehr beeindruckend und jetzt 2204 Zuschauer ist ja Rekord auch für die Aktion, so viele waren es vorher noch nie, er lag vorher irgendwie bei 2100 und ein paar zerquetschten und das ist schon beeindruckend, wenn du da unten auf diesen Rasen gehst und guckst dich so um und wenn du noch denkst, Kerl, wenn da ausverkauft ist und da sitzen dann die ganzen, das ist schon stark. Auch Max Schafranski, der ging dann vor dem Spiel so in Richtung Nordkurve.
Der ja auch eingefleischter Schalke-Fan ist, muss man dazu sagen. Der
musste das halt auch so aufsaugen alles mal. Ne? Ich habe aber auch den einen oder anderen gesehen, der vor dem Spiel seinen Bödefelder Trainingsanzug mal eben kurz hochzog und darunter meine ich schwarz-gelbe Sachen erkannt zu haben.
Ja, auch nicht schlecht, auch mutig. Aber gut, ging ja nicht gegen Schalke an dem Tag, sondern das war wahrscheinlich auch eine kleine Spitze dann einfach nur, um sich nochmal zu positionieren.
Ja, da wurden dann,
vom Fan-Dasein her.
Da wurden dann Selfies gemacht. Weiß ich nicht, wo die Bilder dann am Ende auftauchen. Keine Ahnung.
Ich weiß es auch
Michael
nicht.
Ternes, Staffelleiter, der war ja auch als vierter Offizieller da.
Mhm.
Der hat auch seinen Trainingsanzug erst mit Anpfiff quasi ausgezogen, weil natürlich die Schiedsrichter auch in Schwarz-Gelb da rumgelaufen sind. Aber okay, so ist das halt.
Ja. Kleinen Spielereien, aber...
Übrigens, sehr souveräne Schiedsrichterleistung, auch muss man auch sagen.
Ja.
Luis Obertrifter, junger Mann aus Arnsberg hier.
Genau, ist näher, 19 Jahre alt.
Der hat das souverän über die Runden gebracht, war jetzt auch kein schwieriges Spiel, glaub ich. Zumindest sah es von außen so aus. Aber das haben sie gut hingekriegt.
Ja, wenn das dann auch noch dazu passt, das hat er vorher uns ja auch gesagt, dass das für ihn natürlich auch was ganz Besonderes ist. Und er beide Mannschaften auch schon mal gepfiffen hatte, fand ich auch ganz lustig, aber halt nicht in dem Ambiente. Dann, wunderbar. Okay, dann beenden wir den Themenblock und gucken noch mal kurz auf eine Bilanz. Wir können uns ja mal ein, zwei Sachen rauspicken. Der erste Rückrundenspieltag lief, über den haben wir gerade gesprochen. Und jetzt geht die Bundesliga des Sauerlandes in die verdiente Winterpause. Der SuS Langenstedt-Enkhausen ist Tabellenerster, hat 8 Punkte Vorsprung, also hat seinen Ruf zementiert. Ich glaube, das können wir sagen, als Titelkandidat Nummer 1. Und das haben wir natürlich auch zum Anlass genommen, mal nachzuhaken bei einem der absoluten Leistungsträger, bei Kastriot Veseli, wie er denn das Ganze so einschätzt.
Ja, über die Bilanz der Liga kann ich nur sagen, dass es sehr, sehr viele gute Mannschaften in den Reihen gibt und jeder jeden schlagen kann. Zum Glück konnte uns bisher keiner schlagen. Ja, ich glaube, wir haben 3 Unentschieden gespielt, das haben wir alles gewonnen. Aber es liegt auch an der Qualität, die wir in der Mannschaft haben. Wir versuchen immer 100% Gas zu geben, ob auf dem Platz oder neben dem Platz. Der Konkurrenzkampf bei uns ist sehr hoch, aber trotz all dem agieren wir als Mannschaft. Ob es die Startaufstellung ist oder die Jungs, die von der Bank auskommen. Wie gesagt, es gibt jeder 100% Gas. Die Trainingsbeteiligung bei uns ist auch top. Wir sind immer teilweise über 20 Mann beim Training. Das zeigt auch, dass wir als Mannschaft funktionieren und wir im Team sind. Ja, wer uns schlagen kann, ich denke im Endeffekt, dass wir uns nur selber schlagen können, indem wir unkonzentriert trainieren, unkonzentriert in die Spiele gehen. Aber ich denke und ich hoffe, dass das nicht passieren wird. Ja, und auf die Frage, ob ich im Langscheid über die Saison hinaus bleibe, kann ich jetzt auf jeden Fall schon sagen, dass ich auf jeden Fall bleiben werde. Es gibt auch keinen Grund zu wechseln, weil es 100% Spaß macht. Die Jungs sind top, die Trainer sind top, der Vorstand, alles drumherum. Es macht mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß da. Deswegen gibt es da keinen Grund zu wechseln.
Ja, warum sollte er auch wechseln? Ne? Nächstes Jahr Landesliga ist doch eine feine Sache.
Absolut. Und
also ich darf das ja auch sagen und muss das sogar sagen, weil ich ja getippt habe, dass der SuS Langscheid-Enkhausen aufsteigt.
Darauf wolltest du hinaus und ich sag mal so, aktuell liegen wohl alle Trümpfe da auf der Langscheider Seite und auf deiner dementsprechend auch. Ich wollte nur sagen, das war ja schon kurios, wenn man sich zurückerinnert bei Castro, im Sommer ja von Fati gekommen, da war ja dann irgendwann klar, die steigen auf in die Landesliga, quasi in der Bezirksliga 4 geblieben, um dann wahrscheinlich mit einem Jahr Verspätung dann auch persönlich wieder raufzugehen in die Landesliga. Aber wir warten mal ab. Tabellenzweiter, die SG Bödefeld, Henne-Rathal, hast du schon gesagt, mit 31 Punkten, 8 Zähler dahinter.
Man muss, wenn ich da noch mal kurz eingrätschen darf, man muss aber tatsächlich, würde ich mal sagen, einmal wirklich sehr lobend noch erwähnen, 10 Gegentore, ne? In 15 Spielen.
Ja,
das
ist schon herausragend.
Also da weißt du, wo der Grundstein liegt. Ne? Super Abwehr.
Ja.
10 Gegentore kassiert und 47 Tore geschossen, ist der zweitbeste Wert der Liga. Ist nur Bödefeld-Henne-Rathal mit 50 besser. Also spricht schon vieles halt für Langscheid-Enkhausen.
Ja, und wenn man da kurz nochmal auf die Abwehr guckt, da haben sie zum Beispiel einen neuen Torwart verpflichtet mit Adrian Dübiec, haben einen neuen Innenverteidiger mit Osman Al-Bayrak geholt. Auch Castro spielt da immer relativ weit zurückgezogen. Haben sie halt nochmal neue Qualität auch dazu bekommen, auch in diesen Mannschaftsteilen. Von vorne brauchen wir gar nicht reden, das haben wir schon häufiger hier angesprochen. Gibt es denn vielleicht irgendwie eine Mannschaft, die uns überrascht hat, in positiver oder in negativer Hinsicht?
Hat mich ehrlicherweise keine Mannschaft überrascht, weil das Bödefeld-Henne-Rathal Zweiter ist mit 8 Punkten Rückstand auf Langscheid-Enkhausen. Das hätte man jetzt nicht vielleicht so hundertprozentig auf dem Platz vorausgesagt, aber das als amtierender Vizemeister, dass die wieder oben mitspielen in der Saison, das war klar, fand ich. Hüsten 09, Tabellendritter mit 30 Punkten, 1 Punkt hinter Bödefeld-Henne-Rathal. War auch klar. Und Serkenrode-Fretter, kann ich mich, glaube ich, sogar noch an dich erinnern. Oder Michael Ternes, ich weiß nicht, oder ihr beiden sogar habt im Vorfeld gesagt, also nicht zu unterschätzen, spielen oben mit. Und dann sind wir bei Platz 5. BCS-Lohr, vielleicht ist das eine positive Überraschung, wobei da hätte man, also wie oft versagen, in Eslohr zu gewinnen, ist verdammt schwierig und so weiter. Also ist das vielleicht auch nicht so eine positive Überraschung?
Ja, also ich würde das
erwartbar.
Ja, ich würde das meist auch unterstreichen. Vielleicht bei der SG Bödefeld-Henne-Rathal, die haben mich zumindest in den letzten Wochen überrascht, würde ich sagen. Mhm. Weil sie ja auch schon mal zwischendurch Richtung Platz 7 oder so ein bisschen runtergestuft waren und haben jetzt, ich finde vor allem seit der Ankündigung, dass sie dieses Schalke oder Spiel auf Schalke haben, muss man ja sagen, ich meine dann auch dreimal gewonnen. Dieses Ziel, das intern gesetzte, mindestens Dritter werden zur Winterpause, absolut erfüllt, sind sogar Zweiter. Also das finde ich schon beachtlich, dass sie sich so da nochmal nach oben gekämpft haben. Ja, die Hüsten da so ein bisschen gestrauchelt in den letzten Wochen, waren ja eigentlich auch über weite Phasen der Hinrunde sehr, sehr souverän. Ja, dann aber auch in Langstedt das Spitzenspiel verloren und jetzt auch in Eslohe verloren. Und man muss schon fast sagen, 9 Punkte Rückstand, das wird schon ganz, ganz, ganz schwer.
Ja, da das wird super schwer bei der Konstanz, die Langscheid an den Tag legt. Ne? Also.
Genau. Ja, negativ überrascht mich persönlich, würde ich sagen, auch wenn ich nicht mehr ganz weiß, wo ich sie vor der Saison hingetippt habe. Aber ich glaube nicht, dass ich Frei-Null als Tabellenvorletzten eingeschätzt hätte. 15 Spiele, ja, 10 Grunde Punkte.
Tabellenletzter, ne?
Im Grunde Tabellenletzter, wenn man die Ape Wormbacher da wegrechnet, genau. 2 Punkte Rückstand sind es zum rettenden Ufer aktuell. Und ja, natürlich, was wahrscheinlich auch richtig ärgert, das ausgerechnete Erzrivale TuS Öbentrop steht zwar auch auf dem Abstiegsplatz, aber hat 1 Punkt mehr geholt und steht noch vor den Frei-Nullern. Auch unter anderem durch den Derby-Sieg in der Köppelkampfbahn. Wir haben Steffen Müller, einen der absoluten, ja, ewig Spieler bei Tura Frei-Null und Leistungsträger, mal gefragt, was er denn zur Hinrunde und zur ersten Teilhälfte der Saison so sagt.
Ja, unser Fazit zur Hinrunde sieht natürlich alles andere als gut aus. Sehr ernüchternd. Wir brauchen uns ja eigentlich nur die Tabelle angucken. Mit 10 Punkten, dem schlechtesten Angriff der Liga und der zweitschlechtesten Abwehr der Liga. Das sagt schon alles aus. Wir hatten im Sommer halt einen großen Umbruch. Wir haben einen neuen Trainer. Wir haben erfahrene Spieler verloren, haben junge Talentierte dazugekriegt. Dass das alles seine Zeit braucht, das wussten wir. Das war uns vorher klar, dass es eine ganz schwere Saison wird. Wir wissen halt, woran es auch liegt. Wir spielen eigentlich immer ganz gut mit, aber irgendwo im letzten Drittel, da fehlt uns einiges. Wir erzielen einfach viel zu wenig Tore und ja, dann kann man halt auch keine Fußballspiele gewinnen. Nichtsdestotrotz, das Beste an der Hinrunde ist eigentlich, dass sie jetzt vorbei ist und dass wir lediglich 2 Punkte aufs rettende Ufer haben. Und das ist nun mal nicht viel. Das wissen wir auch und wir werden jetzt im Winter zu großer Wahrscheinlichkeit den einen oder anderen Spieler dazu gewinnen und das eine oder andere verändern. Und dann werden wir auch, denke ich, in der Rückrunde ein anderes Gesicht zeigen, wovon ich auch ganz klar ausgehe. Und da können wir dann auch den einen oder anderen ärgern. Ich denke mal, viele haben uns jetzt auch schon abgeschrieben, aber das sind wir nicht. Und ich denke und hoffe, dass wir in den kommenden Jahren auch Bestandteil in der Bezirksliga bleiben, weil das sind wir nun mal seit vielen Jahren. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, allen eine gute Weihnachtszeit und ciao.
Jetzt gucken wir uns an hier, wie in so einem Stand-off im Western oder wie das heißt. Ja,
wer zuckt zuerst?
Genau. Ja, schon. Ich finde, die meisten Punkte hat er treffend beschrieben. Also, das ist ein schöner Satz auch, so sinngemäß. Das Schönste in der Hinrunde ist, dass sie vorbei ist. Ich glaube, so kann man das wahrscheinlich ganz gut zusammenfassen. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es am Anfang auch eigentlich ganz gut lief. Auch unter dem neuen Trainer Matthias Pocke-Kauke. Ja, aber dann irgendwie auch nicht mehr. Und ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, die vergangenen 5 Spiele allesamt verloren. Unter anderem jetzt dieses super wichtige Spiel ja, von unten gegen den SV Oberschledern Grafschaft auswärts. Das ist natürlich bitter. Und ja, was da jetzt alles so verändert werden soll oder muss, hat er ja auch beschrieben. Bin ich mal gespannt, was das so wird.
Ja, ich bin tatsächlich auch mal sehr gespannt. Auch, ich sag mal, in so einer Situation sind in anderen Vereinen auch der Trainer nicht mehr ganz so sicher im Sattel. Das muss man mal abwarten. Wobei ich, Steffen hat es ja auch gesagt, personeller Umbruch und so, und dass es Zeit braucht, alles nachzuvollziehen. Und der große Vorteil ist ja tatsächlich, wenn man auf die Tabelle schaut, 2 Punkte bis zum Nicht-Abstiegsplatz und andersrum darf sich ja, ja, ich sag mal, bis hoch zum VfL Bad Berleburg, der auf Tabellenplatz 8 steht, um 17 Punkte hat. Das heißt, 5 Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Da darf man sich ja auch nicht zu sicher sein, ne, dass alles schon erledigt ist.
Nein, natürlich nicht.
Also die Abstiegszone oder der Abstiegskampf ist ja super spannend und haben ja schon mehrere gesagt, dass das mutmaßlich bis zum Saisonende so bleiben wird. Und du glaube ich auch, das wird so antreten.
Können wir uns ja eigentlich nur wünschen, weil dann heißt es, dass es auch spannend bleibt und dann
klar.
Haben wir genug zu berichten, das ist auch gut.
Eben. Was mit Silo?
Ja, ein bisschen mehr hätte ich mir ehrlich gesagt erwartet. Auf der anderen Seite, wenn wir über das Stichwort Umbruch sprechen, also der hat ja da nun mal wirklich stattgefunden und Brilon hat ja einfach auch eine richtig gute Jugendarbeit in den letzten Jahren. Da sind auch einfach einige Junge dazugekommen, zum Beispiel so ein Moritz von Ascheran vorne im Sturm, habe ich zweimal, glaube ich, bisher gesehen, hat auch einige Tore gemacht, also gefiel mir richtig gut. Da ist, glaube ich, auch einiges passiert, aber ja, hat uns unter anderem ja auch der neue Stürmer Niklas Michel zuletzt mal gesagt, irgendwie passt das alles noch nicht so ganz zusammen. Und das führt halt dazu, dass du dann nur Siebter bist, in Anführungszeichen. Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass sie damit vollends zufrieden sein werden, aber warten wir es mal ab, ob die da vielleicht noch ein bisschen nach oben rücken können. Aber sicherlich eine kleine negative Überraschung, würde ich schon sagen.
Wie war Bedebo?
Tabellenzwölfter, 12 Punkte. Ja, war auch ein bisschen irgendwie überraschend, fand ich. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie da relativ von Anfang an so weit unten mit dabei sind. Weil man ja auch bedenken muss, die haben zum Beispiel ja auch noch Spieler aus der Landesliga jetzt geholt zur Saison. De Ruiz kann ich mich erinnern, von Schmalenberg-Fredeburg zum Beispiel. Aber ja, wir haben das ja schon mal auch zuletzt berichtet, was man wirklich ja sagen kann, und das ist ja keine Phrase, das ist alles ziemlich eng beisammen in der Liga. Und das spiegeln ja auch die Vereine und Trainer immer wieder. Also da sagen halt einige, dass das, was du auch gerade gesagt hast, dass es eben bis zum Ende dauern wird, bis da irgendwie eine Entscheidung kommt. Und ich sag mal so, wenn diese Entscheidung oben vielleicht schon früh feststeht, das sieht ja gerade danach aus, wir wissen es natürlich nicht genau, dann ist doch schön, wenn es unten weiter spannend bleibt. Das wünsche ich mir zumindest. So, jetzt Landesliga 2, ja, Seichendorf gegen Schmalenberg-Fredeburg, kuriose Absage, da hast du schon drüber berichtet. Ich kann ein bisschen was sagen, Rot-Weiß-Erlinghausen gewinnt 2-0 gegen Fatih Tükütçü Meschede, absolute Kältekammer im Hanse-Watzke-Stadion, -2 Grad. Das war nicht unbedingt Wohlfühlatmosphäre, sage ich mal. Vor allem ohne Handschuhe, schlecht vorbereitet, Turnschuhe ist auch nicht so gut. Aber gut, letztlich ein verdienter Sieg auch für Erlinghausen. Und wenn man mal so den Blick kurz in die Tabelle wagt und eine kleine Bilanz zieht aus HSK-Sicht, 5 Vereine haben wir ja, Rot-Weiß-Erlinghausen als Tabellenfünfter, ein Punkt hinterm zweiten, das ist einfach aus HSK-Sicht weiterhin die Konstante. Da können noch so viele Mannschaften sagen, ja, wir greifen euch an, wir holen uns die HSK, den HSK-Platz 1 sozusagen. Die lassen das nicht mit sich machen. Die HSK-Krone, danke. Ja, irgendwie schaffen sie es dann doch immer, die beste, zumindest jetzt zur Winterpause, die beste Mannschaft zu sein.
Ja, konstant in den Ergebnissen, hohe Ansprüche und halt auch richtig gut Kicker in der Mannschaft. Ne?
Ja.
Nal Akgübertschin ist zwar noch nicht wieder bei 100%, so wird es gesagt im Erlinghausen, aber...
Ja, so wirkt es auch am Sonntag, muss man dazu sagen. Also ich habe ihn auch schon deutlich besser gesehen, aber es ist immer so seit Jahren, wenn der am Ball ist, dann wird es einfach gefährlich. Und in diesem Spiel muss man sagen, dass Ümrel Bacecci, dass er so seinen Stempel, den berühmt-berüchtigten, aufgedrückt hat. Der war einfach auch noch besser, hat zweimal getroffen.
Die Lücke gefüllt, die da vielleicht durch den Abgang von Senati Koryfe zu Westfalia Soesten in Westfalenliga hätte entstehen können,
ja,
die ist irgendwie nicht so richtig.
Ja, Ümrel Bacecci auch lange verletzt gewesen und jetzt sind sie alle froh, dass er auch wieder dabei ist. Wenn wir auf die anderen Teams gucken, SV Schmalenberg-Fredeburg ist 10. 22 Punkte, der SC Neheim 12. 18 Zähler. Und dann wird schon, dann blicken wir schon in die Abstiegsregion. Fatih Tükütçü Meschede, 14. 15 Punkte und der Tosunan ist Vorletzter mit 14 Zählern. Und ohne jetzt dem FC Altenhof, dem Schlusslicht, zu nahe treten zu wollen, die haben 8 Punkte bislang geholt. Aber die habe ich in Meschede gegen Fatih gesehen, da waren die wirklich ultra schlecht. Und wenn ich jetzt überlege, dass Sunder nur ein Platz vor denen steht, also das, normalerweise passt das irgendwie nicht. Aber, also das ist für mich jetzt, wenn wir da über Überraschungen reden, die absolut negative Überraschung nach diesen bislang, wie viele Spiele sind es? 16. Wir haben da schon drüber geredet, das ist auch durch viele unglückliche Dinge auch mit zustande gekommen. Aber am Ende steht jetzt erstmal der vorletzte Platz, von dem sie sich natürlich auch, würde ich sagen, locker wieder hochspielen werden, glaube ich schon. weil es sind auch nur ein paar Punkte Rückstand.
Wollen wir nicht da so ein bisschen locker hoch?
Ja, aber sie werden das schaffen, da bin ich absolut sicher von. So, da ist der Kader auch zu gut für, um das nicht zu schaffen. Aber 16 Spiele haben bewiesen, dass es nicht einfach wird, offenbar. Ja.
Nee, locker, wenn du da unten einmal drin stehst, glaube ich, dann ist locker erstmal nicht das richtige Wort. Weil
ja, vor allem, wenn du es nicht gewohnt bist. Wenn du es nicht gewohnt bist und eigentlich ganz andere Ansprüche hattest. Weil der Anspruch war ja eigentlich, wir greifen diesen berühmten HSK-Kronplatz an.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Da liegen aktuell 14, 13 Punkte dazwischen zu Erlinghausen.
Ja, und es geht, aber es geht ja nicht nur Sundern so. Also Sundern ist jetzt das auffälligste Beispiel da unten drin. Fatih, hätte man im Grunde mit gerechnet, dass die jetzt nicht durchstarten in der Landesliga, sondern dass die eher um den Klassenerhalt spielen wollen. Und das ist ja nun mal so, die Tabellen 14 dann mit 15 Punkten. Und Neheim hat auch nur 3 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz, den ersten, auf dem Fatih steht.
Ja, was sagst du denn zu Neheim? Tabellen 12. Ist das zufriedenstellend, oder?
Nee, zufriedenstellend wird das auch nicht sein. Also natürlich hast du da, aber das hat Sundern auch, Verletzungen. Ich glaube, in Neheim waren noch mal ein paar mehr Verletzte über die ganze Hinrunde gesehen als in Sundern. Aber zufrieden werden die auch nicht sein. Ja, die Mannschaft hat sich, ich meine, die hatten ja nun auch einen riesen personellen Umbruch, neuen Trainer und so weiter. Ich glaube, das geht alles in die richtige Richtung. Haben ja auch verlängert schon mit Ibrahim Baye und mit 12 Spielern jetzt verlängert. Also von daher scheint da konstant Konstanz reinzukommen. Aber erstmal müssen sie dann zu Beginn der Rückrunde oder Wiederaufnahme des Spielbetriebs zusehen, dass sie sich von da unten entfernen. 3 Punkte davor ist jetzt nicht die Welt.
Nee, absolut nicht.
Im Grunde ist diese Tabelle jetzt der Landesliga 2 ein ziemliches Armutszeugnis für den HSK-Fußball im Seniorenbereich.
Ja, man muss es vielleicht so hart formulieren, ne?
Ja, finde ich schon.
Ja.
Riesengebiet, große Vereine.
4 Teams in der unteren Tabellenhälfte, 2 auf dem Abstiegsplatz. Das ist schon ziemlich dürftig. Hatte ich ehrlich gesagt auch, hätte ich mir jetzt nicht so gedacht, dass das zur Winterpause so sein wird. Wirklich gar nicht.
Oberkreise, Hochsauerlandkreis und Arnsberg. Ja, da hast du Erlinghausen auf Tabellenplatz 5, Schwalmdeck auf 10. Ja, und dann hast du 3, die müssen zittern, dass sie da drin bleibt.
Nach aktuellem Stand, genau. Ja, ja.
Das kann ja eigentlich nicht der Anspruch der Fußballer im Weißgasa.
Das stimmt. Ich würde sagen, ein passenderes Schlusswort. Wüsste ich gar nicht.
Aber schon dann mal positiv hin.
Ich kann, glaube ich, sagen, wir das ist ja jetzt unsere letzte Podcast-Folge, jetzt erstmal für dieses Jahr, für das Jahr 2024. Außer du hast andere Pläne. Wir haben das ja vorher abgestimmt, glaube ich. Ich freue mich, dass wir uns hoffentlich dann in der Dünnefeldhalle sehen. Livestream 29. Dezember, ALS Champion Masters. Ansonsten wünscht man jetzt, glaube ich, auch schon frohe Weihnachten, fröhliche Feiertage. Guten Rutsch noch nicht, weil vorher ist ja noch Hallenfußball. Und es war auf jeden Fall ein intensives halbes Jahr jetzt erstmal in der Bezirksliga 4, in der Landesliga 2. Und ich glaube, die Entwicklung haben wir gerade ganz gut beschrieben. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie das denn so weitergeht. Mitte Februar, glaube ich, geht's weiter. Hoffen wir mal, das weiß man ja auch immer nie so genau, wie der Winter da noch so reinzieht. Aber dann sind wir sehr gespannt. Und ja, wer alles gerne verfolgen möchte, Instagram, Facebook, wp.de/sauerlandsport. Da haben wir alles aufbereitet, hoffentlich.
Das stimmt. Und wer uns irgendwelche Hinweise schicken will, Anregungen, sauerlandsport-wp@funkemedien.de.
Jetzt haben wir tatsächlich eine Halbzeit rum und deswegen sage ich mal auf Wiedersehen.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Jetzt kostenlos folgen auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App.